Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Hola Sevilla, Doppelacht is back, calling Hamburg. Was geht, wie ist die Lage in Hamburg? Lasse, erzähl's mir, wie ist der Gefühlszustand gerade?
Naja, also gestern war er um diese Uhrzeit auch schon besser, ja, aber nicht so ganz optimal. Und wie die allgemeine Gefühlslage in Hamburg vom HSV-Fans ist oder sind, ist, glaube ich, auch nicht ganz so positiv. Weil ich glaube, sie dachten, sie wären heute nach Abpfiff in Sandhausen aufgestiegen, direkt in die erste Bundesliga. Haben aber nicht bedacht, dass es in Regensburg noch 11 Minuten Nachspielzeit gab und dass dann noch zwei Tore gefallen sind und Heidenheim dadurch Meister der zweiten Bundesliga geworden ist.
Eigentlich muss man ja sagen, es ist so ein bisschen die typische Geschichte des HSVs.
Ja, typische Geschichte, jein. Weil normalerweise der HSV verkackt das ja eher am letzten Spieltag. Diesen Spieltag haben sie alles dafür getan, um wirklich ihre Chance zu wahren. Bloß Heidenheim hat das ein bisschen spannender gestaltet.
Ja, das stimmt, stimmt. Normalerweise werden sie am Ende immer Vierter und lassen es dann in den ein, zwei Spielen vorher liegen. Heute, sie haben ja auch ihr Spiel gewonnen, muss man dazu sagen, sie haben alles in ihrer Macht Stehende getan. Dass dann Heidenheim das noch so dreht, ist natürlich absurd. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und was ich noch absurder finde, nicht nur, dass Heidenheim direkt am Ende aufsteigt, sondern dass die durch Darmstadts Niederlage auch noch Meister in der zweiten Liga werden. Also, dass die jetzt so eine Radkappe bekommen.
Ja, das ist absolut brutal. Ein Tor hat darüber entschieden, ob sie in die Relegation gehen oder direkt aussteigen und Meister der zweiten Bundesliga werden.
Komplett verrückt. Aber jetzt natürlich die Frage, die für uns wichtig ist im Norden. Wie geht's dem HSV? Wie geht's den HSV-Fans? Und kann man mit so einer mentalen Herausforderung den Aufstieg vor Augen zu haben, im Spiel selber alles richtig zu machen, um ihn dann in der 99. Minute oder wann Kim Kleindienst das Tor gemacht hat, noch entrissen zu bekommen. Sind die bereit für Stuttgart, ist die Frage.
Ja, ich glaube schon, also das war jetzt nicht, glaube ich, kein großer ausschlaggebender Faktor gewesen sein, weil ich habe zum Schluss umgeschaltet, direkt auf Regensburg-Heidenheim. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die Spieler bei Abpfiff gefeiert haben. Glaube ich nicht. Oder vielleicht auch schon, weil der Abpfiff in Sandhausen parallel gewesen ist mit der VAR-Überprüfung des Elfmeters, welcher zum 2-2 führte und es beim Abpfiff noch 2-1 für Regensburg stand. Bloß wussten die Fans nicht, dass da nochmal schmale 11 Minuten nachgespielt werden.
Sehr, sehr ärgerlich und eben, wie gesagt, ein bisschen richtungsweisend fürs Relegationsspiel. Aber ich habe gehört, unser Tipp ist aufgegangen. Stuttgart gegen den HSV, was wir im Relegations-Prequel in der, wie nennt man das? Wenn man etwas Vorschau? Kann man Vorschau sagen?
Vorschau, Prediction, ich glaube, es geht beides. Ja, du wolltest ja gerne, oder war bei dir der FC Schalke, die waren dann noch in der Liga drin und Bochum war abgestiegen, ne?
Genau, die habe ich direkt gerettet, weil ich auch Bochums Run überhaupt nicht so habe kommen sehen. Deswegen, Schalke war für mich direkt drin und deswegen Bochum direkt runter und es war Stuttgart. Aber ich habe gehört, weil es jetzt natürlich unsere Heimatstadt ist, machen wir ein kleines Special speziell für die Relegation, das noch im Laufe der Woche kommen wird.
Ja, muss ja sein. Also unsere Stadt, nicht unser Verein, aber unsere Stadt. Und ich glaube auch ein, zwei Hörer aus der Community, vielleicht auch ein bisschen mehr, finden den HSV ganz dufte.
Das kann man so sagen und daher werden wir das noch einstreuen mit einer detaillierten Analyse, wie wir das sehen. mit der Relegation, wie die Chancen des HSV sind, wie sich die Spiele voraussichtlich gestalten werden. Und am Ende natürlich mit der Frage, wer bleibt in der Liga, beziehungsweise wer kommt in die erste Liga, wenn der HSV aufsteigen sollte. Dazu im Laufe der Woche mehr. Aber lass uns zum Hauptthema der heutigen Folge gehen. Wir sprechen ja heute im Kern hauptsächlich über die Bundesliga, den Meisterschaftskampf, die Entscheidungen im Abstiegskampf und am Ende noch über das Bayern-Beben. Wollen wir einsteigen chronologisch von oben nach unten in der Tabelle? Oder kann ich dich begeistern, eine kurze Einschätzung zu deinem Dortmund-Erlebnis schon vorab zu teilen?
Du willst von oben nach unten? Ich dachte von unten nach oben.
Hab ich das andersrum gesagt? Ja,
Ja.
es ist wahrscheinlich, weil ich weiß, was oben passiert ist, es ist die Vorfreude. Nein, lass uns dann chronologisch von unten nach oben durchgehen und mit Wolfsburg gegen Hertha anfangen, wo ja ehrlicherweise für die Hertha nichts mehr auf dem Spiel stand und Wolfsburg in typischer farbloser Wolfsburg-Manier es am Ende doch noch geschafft hat, das internationale Geschäft zu verspielen.
Ja, das ist Wahnsinn. Also normalerweise denkst du ja, okay, der Letzte kommt zu dir ins Stadion und dann fegst du ja irgendwie 2-3-0 weg, weil die sind ja eh schon abgestiegen, sind ja scheiße. Aber Pustekuchen, hat die Hertha schön 2-1 gewonnen und noch ein bisschen Moral gezeigt.
Endlich mal. Also da, wo sie Moral gebraucht hätten, hat sie gefehlt. Am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht und sie eigentlich Wolfsburg nur noch die Saison kaputt machen können, da drehen sie dann mit mal das Spiel. Wobei man sagen muss, dass Wolfsburg in Führung geht, das Spiel eigentlich im Griff hat, das zweite Tor nicht macht und am Ende bestraft wird. Also auch wieder so typisch Wolfsburg. Und ich bin auch nicht traurig drum. Also ich brauche Wolfsburg jetzt nicht unbedingt in der Conference oder Europa League.
Nee, ich auch nicht, absolut nicht. Die können da bleiben, wo sie sind, in Niemandsland der Bundesliga. Das ist für mich okay. Was ich noch Witziges anführen möchte, ist, dass Joshua Gilavogi wurde ja verabschiedet, war Kapitän dann im letzten Spiel.
Der ist generell
Und
auch
weißt du, was
Kapitän von
er.
Wolfsburg.
Achso, okay, wusste ich nicht. Weißt du, was er als Abschiedsgeschenk bekommen hat?
Eine Radkappe mit einem VW-Logo drauf? Ich habe es wirklich nicht gesehen. Es wurde in den Zusammenfassungen, die ich geguckt habe, hier in Spanien, nicht gezeigt.
Er hat einen Sneaker bekommen von Nike.
Erstmal cool.
Ja, ich weiß nicht. So ein weißen Sneaker Air Force One. Hinten so ein bisschen mit Grün und so. Ja, das ist aber.
Ich weiß ehrlich nicht, ob Gilavugi ein Sneakerhead ist. Vielleicht war es auch irgendwie ein personalisiertes Geschenk. Ich persönlich hätte es ganz cool gefunden. Also ich brauche jetzt keinen Wolfsburg-Sneaker, aber ich habe auch nicht irgendwie 6 oder 7 Jahre da gespielt, muss ich auch dazu sagen.
Ja. Nee, ich finde es, die Idee ist irgendwo cool, aber du musst immer daran denken, was macht er mit diesem Sneaker? Der wird irgendwo im Karton, irgendwo versauern. Keine Ahnung was. Wäre ein bisschen clever gewesen, hätte er vielleicht nach dem Spiel die Sneaker einfach in die Menge da geworfen. Die hätten sie die zerrissen, wahrscheinlich. Was nicht, also zerrissen von wegen, dass sie sich sehr gefreut hätten darüber, die Fans. Aber naja. Was ich
Es ist ja
noch.
immerhin ein Wolfsburg One-of-One-Sneaker, muss man dazu sagen. Aber was wolltest du noch sagen?
Ich wollte noch was zu Hertha sagen. Und zwar Mazza, der das 2-1 oder 1-1, glaube ich, geschossen hat, ist der jüngste Hertha-Torschütze in der Bundesliga. Hast du es mitbekommen?
Nein. Guter Fakt. Wie alt ist der? 16? 17? 17 wahrscheinlich.
Jung. Das kann ich dir nicht genau sagen. Warte mal, gucke ich mal kurz nach. Ibrahim Mazza, 17.
Für ihn natürlich ein guter Moment. Er hat ja auch kein unwichtiges Tor geschossen. Er hat dazu ja immerhin am Ende noch gewonnen. Und vielleicht, dass bei Hertha ja einen großen Umbruch geben wird, ist da einer für nächste Saison.
Ja, kann ich mir
Muss
vorstellen.
man ja auch so sehen.
Ja, da kann er in der zweiten Liga zwei, drei Tore mehr schießen.
Für Furore sorgen kann er da.
Ja.
Auch wenn ich den ehrlicherweise noch nie habe spielen sehen und deswegen relativ wenig zu dem sagen kann.
Ist durch. Ich weiß es noch nicht. Ich habe den Fakt noch aufgegriffen. Ja. Wollen wir weitergehen zu dem nächsten Absteiger.
Ja, ich habe Leipzig gegen Schalke als nächstes Spiel und wie du schon sagst, Schalke geht direkt runter, was ich doch ein bisschen betrauere. Aber es kommt nicht komplett überraschend.
Ach, wie
Gut, als
schade.
Dortmunder freut man sich da natürlich. Ne, wenn man wenigstens eine Freude hat, wenn man schon nicht deutscher Meister wird, Schalke steigt wenigstens wieder ab.
Ja gut, ich bin ja ehrlich, also ein bisschen Schadenfreude ist dabei, aber man hätte sie doch schon gerne in der zweiten Liga gehabt, anstelle von Heidenheim oder Darmstadt. Weil das ist halt dann nochmal ein Derby und für die Attraktivität der Liga ist halt auch nochmal was anderes, ne? Ob du Schalke oder Heidenheim da hast.
Komplett. Erstmal ist Schalke der Verein, einer der größten Sportvereine der Welt. Die haben die Veltins-Arena, die ist so gut wie immer ausverkauft. Also es ist das deutlich attraktivere Gesamtpaket. Und man hat ja auch gerade in der Rückrunde gesehen, was für eine Energie der Verein Schalke 04 haben kann.
Ja, und ich glaube, in der Rückrunde oder Tabelle dieses Jahr, weiß jetzt nicht genau, belegt Schalke Platz 8.
So war es vor 2 Spieltagen. Ich glaube, am Ende sind sie 9. oder 10. geworden, ja. Den Abstieg haben sie sich in der Hinrunde eingebrockt. Die haben in den ersten 17 Spielen nur 9 Punkte geholt. Und das war das Problem. Ne, man hätte am Anfang der Saison nicht mit Frank Kramer starten sollen. Man hätte nicht noch 1, 2, 3, 4 € für Transfers, die man im Winter dann mit Mal hatte, einsparen sollen. Und so ist Schalke hinten raus ein bisschen selber schuld, beziehungsweise hat einfach zu spät die Kurve bekommen und du kannst dann nicht erwarten, dass du am letzten Spieltag in Leipzig, die in einer sehr guten Besetzung, auch wenn sie nicht in Bestbesetzung gespielt haben, in Voraussicht auf das Pokalfinale, davon ausgehen, dass du gewinnst. Das ist einfach mit dem Material, Spielermaterial, was Schalke hat, nicht zu erwarten.
Gut, sie hätten ja, wenn ich mich recht entsinne, hätte doch ein Punkt gereicht, oder nicht?
Nee, durch Bochums Sieg und das Unentschieden in Stuttgart der Späte
Stimmt, stimmt, stimmt,
hätte
stimmt,
es
stimmt,
leider nicht
stimmt.
gereicht. Sie hätten am Ende gewinnen müssen. Und sie haben ja schon früh den Doppelschlag kassiert, sind 2-0 in Rückstand gegangen und haben dann Moral gezeigt, wie sie es so oft getan haben, gerade in den letzten 6 Wochen, als sie gegen Frankfurt spät das Tor gemacht haben, als sie gegen Bremen das Spiel noch gedreht haben zum Beispiel, als sie gegen Mainz in der 101. Minute noch den Siegtreffer gemacht haben. Aber dann am Ende war die individuelle Qualität von Leipzig wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel für Schalke.
Ja, definitiv. Du musst halt sehen, das ist die drittbeste deutsche Mannschaft. Jetzt auch in der Rückrunde oder gerade die letzten 5, 6 Spiele haben sie, glaube ich, fast alles gewonnen. Da kannst du nicht warten, dass du da gewinnst. Ja, ist irgendwo schade, aber nach 34 Spieltagen, wenn du da vorletzter bist, dann hast du halt eine Menge falsch gemacht und eine Menge falsch haben sie halt in der Hinserie gemacht. Das kannst du dann teilweise nicht irgendwie auffüllen in der Rückserie. Naja, aber ich glaube, wir sehen, werden sie bald, bald, bald wieder in der ersten Bundesliga sehen. Ich sehe es wahrscheinlicher oder realistischer, dass Schalke nächste Saison direkt wieder aufsteigt als bei Hertha.
Da gehe ich 1:1 mit. Man muss jetzt ein bisschen sehen, wie der Umbruch sein wird. Man wird einen Kral nicht halten können, man wird einen Kraus nicht halten können, man wird einen Lenz nicht halten können. Bülter ist auch die Frage, ob er bleibt. Also bei Schalke wird sich strukturell wieder viel ändern, auch am Kader. Geld ist nach wie vor knapp. In der zweiten Liga jetzt wieder noch knapper. Aber die Hoffnung ist natürlich da, um dann ein bisschen mehr Tradition wieder in die Bundesliga zu kommen, wenn der HSV es dieses Jahr nicht schaffen sollte, vielleicht nächstes Jahr HSV und Schalke als direkter Aufsteiger.
Das wird sich das Fußballer-Romantiker-Herz wünschen.
Definitiv ein letzter Funfact zum Spiel in Leipzig noch. Durch das Tor in der Nachspielzeit wird Christopher Nkunku geteilter Torschützenkönig mit dem Minusrekord von 16 Toren.
Ja, mit Fülle zusammen.
Lücke und Nkunku. Wer hätte das gedacht? Also es ist auch ein Duo, die hätte ich vor der Saison beide nicht in der Verlosung gehabt und irgendwie auch ein ganz, ganz komisches Duo.
Eher ein Kunku als Fülle.
Ja, stimmt.
Aber Ich glaube, für den Füllkrug ist es eigentlich ein geiles Ding. Natürlich hast 16 Tore sind nicht viele Tore, ne? Aber du hast in der Saison warst du der beste Stürmer. Es ist trotzdem eine Auszeichnung
Genau.
und auch eine gewisse Leistung. Und das nicht bei Leipzig oder bei Dortmund, Bayern, wer da sonst noch oben steht, bei Bremen. Und Bremen ist jetzt in, heutzutage nicht mehr für fulminanten Offensivfußball und viele Tore
Das
bekannt.
stimmt. Sie sind ja am Ende, wenn man auf die Abschlusstabelle guckt, relativ knapp auch in der Klasse geblieben. Kommen wir gleich noch zu. Klar, man muss bei Nkunku sagen, er war einen relevanten Teil, ich glaube fast ein Viertel der Saison verletzt, durch seine schwere Verletzung kurz vor der WM im Trainingslager. Und er ist jetzt auch nicht der Stoßstürmer-Stürmer. Aber wie du sagst, ist es eine Auszeichnung, den nimmt den beiden niemand mehr. Das hast du für immer im Resümee. Und am Ende hast du die Kanone zu Hause und es fragt niemand mehr, ob du am Ende 35 oder 40 Tore geschossen hast, wie in Lewandowski, oder nur 16. Weil die Kanone hast du trotzdem.
Ja, eben. Da, kurzer Einschub, ist ja der letzte Spieltag gewesen. Da möchte ich nochmal von dir hören, wer für dich der beste Spieler der Bundesliga-Saison gewesen ist und der beste Torwart.
Okay, wollen wir das jetzt direkt schon mal vorab machen? Ich hätte das fast in eine Sonderfolge gepackt, dass wir noch einmal eine Award-Folge machen. Ich kann aber vorgreifen, wenn du möchtest.
Nur kurz sagen die Namen, mehr nicht.
Spieler der Saison, Jamal Musiala. Bester Torhüter, Mark Flecken.
Okay, spannend.
Und bei dir, jetzt musst du auch.
Das ist doch einfach. Jude Bellingham und Gregor Kobel.
Das ist mir zu viel Dortmund-Brille. Da sag ich ehrlich, und gerade Bellingham hätte bei mir auch einen Case gehabt. Leider war er in den entscheidenden zwei Spielen verletzt und hat in der Rückrunde wie auch einen Musiala zu wenig abgeliefert. Aber da können wir in der Tiefe nochmal separat drauf gehen.
Ja, da können wir später in der, genau, in der Special-Folge. Lass uns zum nächsten Spiel springen. Das da wäre.
Bei mir ist es Stuttgart gegen Hoffenheim, der Abstiegs Klassiker, beziehungsweise das Spiel, wo wir predicted haben, dass es da wirklich ums Eingemachte geht und Hoffenheim hat es verhindert. Leider.
Ja, also, was heißt leider? Hat Stuttgart verloren, dann werden sie auch.
Wenn Stuttgart verloren hätte, hätte Stuttgart ein Riesenproblem gehabt. Ich meine, aber mein insgeheimer Wunsch war es ja, dass Hoffenheim da unten noch
So.
mit reinschlingert. Die haben
Ja,
ja
ach
nun aber leider
so.
letzte Woche gegen Union gewonnen. So war Hoffenheim da raus und Stuttgart hat alleine um die Rettung gespielt, hat auch mehr dafür getan, hat dann aber sich in klassischer Stuttgart-Manier in der 75. Minute das 1-0 gefangen und war dann kurzzeitig auch mal für ein paar Minuten direkt abgestiegen.
Ja, Moment. Hätte Stuttgart verloren, dann wären sie auch auf dem Relegationsplatz.
Dann hätte, genau, aber es
Also.
gab in der Zwischenzeit, als es bei Schalke gegen Leipzig 2-2 stand,
Ach
und da
so.
war es kurz eng,
Ja.
und dann hat Leipzig ja das 3 und 4-2 gemacht, dadurch war es dann egal, weil Schalke direkt abgestiegen ist, und Stuttgart ja auch noch das Tor gemacht hat zum 1-1,
Ja, das wäre
und mit
witzig
einem Sieg wären
gewesen.
sie ja direkt drin geblieben. Ja, das haben sie kurz vor Schluss liegen lassen, durch Thiago Thomas zweimal. Ein bisschen schade. Weil ich meine, wenn ich die Konstellation gerade richtig im Kopf habe, wäre durch die Niederlage denn sogar Augsburg auf den Relegationsplatz gerutscht.
Ja, richtig, richtig, richtig. Augsburg wäre direkt auf den Relegationsplatz gewesen. Die wäre ja vor, also am, wann haben wir das am 32. Spieltag gemacht, ne? Da haben wir ja beide gesagt, Augsburg ist ja nicht raus.
Ja, also Augsburg war in unserer Rotation gar nicht mit drinne, weil wir gesagt haben, dass Augsburg gegen Bochum gewinnt. War ja unsere Prediction. Aber Bochum hat das Spiel gewonnen und dadurch ist Bochum eigentlich den Weg
Ja,
gegangen am
stimmt.
Ende, den wir Augsburg predicted haben. Und so wird es für Augsburg hinten raus richtig, richtig eng.
Ja, die haben seitdem alle Spiele verloren. Also seit dem 32. Spiel, der letzten drei Spiele haben sie verloren. Alle.
Und so war es dann am Ende relativ knapp. So heißt es aber in der Gesamtabrechnung, dass Hoffenheim drin bleibt. Mal wieder leider, muss man sagen. Ich sehe auch noch nicht, dass die nächstes Jahr gegen Abstieg spielen. Und Stuttgart geht in die Relegation in einem spannenden Traditionsduell gegen den HSV. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal intensiver im Special drüber. Ich würde denn schon fast weiter zum nächsten Spiel. Wie ist mit dir?
Ja, wollen wir zu Gladbach Augsburg oder zu Bochum Leverkusen?
Zu Gladbach Augsburg erstmal chronologisch bei mir, weil Augsburg, wie wir schon gesprochen haben, die letzten drei Spiele verloren hat und dadurch sich ins Ziel schleppt, kann man das so sagen?
Ziel schleppt, stolpert. Ja, so kann man das sagen.
Weil ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, die haben sich aus eigener Kraft gerettet,
Nee.
weil sie am Ende doch ein bisschen von den Umständen profitieren, wie die anderen gespielt haben, weil sonst wäre das noch ganz böse ins Auge gegangen.
Ja, absolut. Irgendwann haben sie sich ja schon aus eigener Kraft gerettet. Bloß nicht am letzten Spieltag, sondern an den Spieltagen zuvor.
Ja, das stimmt. Sie haben am Ende genug Punkte geholt, dass sie auf einem Platz stehen, der sie in der Liga hält. Aber mit mindestens zwei blauen Augen. Und ich fand auch so, wie sie in Gladbach gespielt haben, von der Performance her, von der Körpersprache her, hätte es gut und gerne so ausgehen können, dass die am Ende auf dem Relegationsplatz spielen, weil da war ehrlich gesagt nicht viel. Und es ist ja auch nicht so, dass Gladbach jetzt eine überragende Saison gespielt hat. Dann so aufzutreten, dir noch eine dumme, wirklich dumme rote Karte zu holen. Also das hat für mich eher nach Absteiger geschrien als Schalke und Stuttgart, sage ich dir ganz ehrlich.
Stimmt, da gebe ich dir recht, weil Stuttgart sich, also das Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim, Stuttgart war extrem offensiv, wir haben viel nach vorne gemacht, gut, Hoffenheim hat auch viel zugelassen, müssten vielleicht für die Relegation nochmal an der Chancenauswertung arbeiten, die waren ja nicht so super, und Schalke hat ja auch immer gekämpft, immer an den Nichtabstieg geglaubt und die haben ja die letzten Spiele fulminant gespielt. Ja, ist halt irgendwo bitter dann auch für Schalke, aber Augsburg, der hat dann mit den glücklichen Händchen und hat halt auch einfach die Rückrunde, beziehungsweise die Hinrunde besser gespielt und hat mehr Punkte geholt. Ist dann leider so, ne?
Muss man ganz hart so sagen, es ist aber wirklich mehr, am Ende mehr Glück als Verstand. Und wie du schon richtig sagst, Stuttgart spielt für mich da unten fast mit den besten Fußball. Die haben einfach nur ein unfaires Spiel, wenig Spielglück. Da kann man schon fast sagen, dass es irgendwie Unvermögen ist. Und wie wir schon gesagt haben, Schalke lässt die Hinrunde halt komplett liegen. Dadurch geht es am Ende so aus, wie es ausgeht. Aber ich bleib dabei, Augsburg zwei ganz große blaue Augen am Ende.
Absolut. Und witziger Fun Fact, in der ersten Bundesliga-Saison vom FC Augsburg 2012 haben sie am letzten Spieltag gegen Gladbach gespielt und haben sich damals gerettet.
Haben Sie gestern ja
Und
auch, nur
mehr
eben
oder
wahrscheinlich haben Sie
weniger.
zweite, mehr oder weniger, wahrscheinlich 2012 haben Sie wahrscheinlich gewonnen, richtig?
Das glaube ich auch. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich gehe mal stark davon aus oder unentschieden gespielt. Ich
Sie
weiß
haben sich
nicht.
auf jeden Fall gerettet, aber das ist so ein bisschen das Spiel der Fun Facts, weil ich habe auch noch einen zu Lars Stindl, der das 2-0 für Gladbach vorbereitet hat.
Ja.
Der verlässt jetzt ja Gladbach, geht zurück zu seinem Heimatverein, dem Karlsruher SC. Ja, genau. Hab ich gerade richtig im Kopf. Und Lars Stindl hat einen Titel in seiner Profikarriere gewonnen. Und das war tatsächlich ein internationaler. Den Confed Cup 2017 in Russland. Und was ich nicht wusste und in der Recherche rausgefunden habe, er hat gegen Chile im Finale das Siegtor gemacht.
Wild.
Komplett wild, oder? Das hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil ich mir irgendwie dachte, Lars Stindl, cooler, feiner Fußballer, warum hat der so wenig Nationalmannschaft gespielt? Und dann habe ich nachgeguckt und habe gesehen, 11 Länderspiele, 4 Tore, Confed Cup-Sieger 2017. Und es steht in seinem Wikipedia-Eintrag ganz oben in seiner Bio, dass er eben im Finale das Siegtor gemacht hat. Und da dachte ich, irgendwie cool, aber irgendwie auch schade, dass die Nationalmannschaftskarriere so kurz war.
Irgendwo ja, da waren leider andere Spieler irgendwo immer besser. Er hatte nicht die Klasse, die andere Spieler gehabt haben. Er hat
Stimmt.
gute internationale Klasse, ne? Er hat es leider
Ja,
nicht.
das stimmt, aber ehrlich, also wenn man jetzt in der Retrospektive, ne, natürlich Rückschaufehler, kann man immer sagen, aber also die haben es ja nicht besser gemacht, die Spieler, die da hingefahren sind. Die Gnabrys und Gündogans und Reus und Mario Gomez 2018 bei der WM dabei gewesen. Ganz dunkles Kapitel deutschen Fußball. Und Müllers und wie sie alle heißen. Hätte man auch einen Stindl mitnehmen können. Vielleicht mal für den Timo Werner oder so. Nur mal so eine Idee in der Rückschau an Jogi Löw.
Ja, Jogi wird es bestimmt hören und wird sagen, ah, hätte ich mal.
Vielleicht nicht Vorrunden aus. Und vielleicht hat Lars Stindl 2021 das Ding, was Müller vergeigt hat, und Wembley auch gemacht. Aber wir werden es nie erfahren. Aber fand ich irgendwie cooler Fakt und cooler Moment, dass Lars Stindl in seinem letzten Heimspiel noch ein Tor vorbereitet und letzte Woche hat er ja auch noch getroffen.
Stimmt.
Idealer Ausklang für Lars Stindl.
Und die Fans habe ich auch noch in den Highlights gesehen. Die haben noch eine schöne Choreo für ihn gemacht.
Vollkommen zu Recht, finde ich.
Ja, absolut.
Mit Lars Stindl würde ich sagen, was du eben schon gesagt hast, lass uns zu Bochum gegen Leverkusen gehen. Und da kommen wir zur nächsten Überraschung, weil Bochum, die gewinnen gegen Augsburg, die gewinnen jetzt auch gegen Leverkusen und bleiben dadurch direkt in der Klasse.
Niemals erwartet. Niemals.
Niemals, nein, komplett nicht.
Das ist völlig, also auch gut, die rote Karte, die dumme, dämliche rote Karte in der achten Spielminute eine Tätlichkeit zu machen, verstehe ich nicht. Spielt er vielleicht ein bisschen,
Und dann so eine, und dann so eine Tätigkeit auch noch.
spielt er vielleicht noch ein bisschen mit rein, na? Dass Bochum da 3-0 gewonnen hat. Aber sowas weißt du ja auch vorher nicht. Und ja, die Bochumer sind happy, ne? Also schön für die Bochumer.
Also was ich gesehen habe am Ende die Szenen aus dem Ruhrstadion, da war viel, viel Erleichterung bei. Man muss da ja auch sagen, Bochum kam in den letzten Wochen bei uns immer ein bisschen kurz, weil der Fokus wirklich auf Stuttgart und Schalke lag. Bochum hat ja auch gekämpft, viel, viel gearbeitet und am Ende im richtigen Moment die Kurve gekriegt und ihre Spiele gewonnen. Man muss jetzt am letzten Spieltag dazu sagen, wie du sagst, Leverkusen schwächt sich selber durch die rote Karte und die Jungs waren platt. Also Leverkusen war komplett tot, die sind auf dem Zahnfleisch gelaufen, da ging einfach nicht mehr viel. Die haben so eine relativ harte Saison in den Knochen und wir können ja vorweggreifen, am Ende werden sie ja auch belohnt. Mit dem riesen Run von 17 auf 6.
Schmerzt nicht so sehr die beiden Niederlagen oder das Unentschieden von letzter Woche und die Niederlage gestern schmerzt jetzt nicht so sehr. Ne? Die bleiben Sechster, alles fein, haben sich belohnt, sind international dabei, alles gut.
Also unterm Strich, auch wenn das Ende ein bisschen unnötig spannend war und Leverkusen sich die theoretische Mini-Chance auf die Champions League am Ende ein bisschen verbaut hat, muss man anerkennen, was für ein Turnaround Leverkusen geschafft hat. Von Platz 17 auf 6, Europa League Halbfinale, nächstes Jahr international. Und dann ist am Ende erinnert sich niemand mehr an diese 3-0-Niederlage in Bochum. Da freuen die Bochumer sich einfach, dass sie am Ende drin bleiben und zusammen mit den Leverkusen dann den Saisonabschluss feiern können, weil für beide ist es gut ausgegangen.
Ja, absolut. So, das gönne ich auch dem Verein eher weniger, aber Xabi Alonso, dem Verein nicht, gönne ich das.
Ja, Xabi Alonso definitiv als Trainer. Nee, der Verein Leverkusen an sich, so im Kern ist mir auch egal. Ich habe nur immer eine gewisse Sympathie so für gewisse Sachen, die dann gut funktionieren. Jetzt hat man Xabi Alonso, man hat ein paar interessante Spieler in Leverkusen, das gucke ich mir dann gerne an, aber ohne dass ich das jetzt mit Leverkusen wirklich, wirklich halte und in 2 Jahren haben die vielleicht auch wieder ein Konstrukt mit einem anderen Trainer, ohne Florian Wirtz, etc. pp., dann ist das alles nicht mehr interessant und dann können die auch meinetwegen Neunter werden. Sage ich auch ganz ehrlich.
Ja, absolut. Wenn wir direkt zum nächsten Spiel springen wollen, ich habe da jetzt nicht so viel weiteres. Nur vielleicht zur Ergänzung. Ich lese gerade. Ich war jetzt nicht sicher, in welchem internationalen Wettbewerb sie denn spielen dürfen, die Leverkusener. Da steht es.
Europa League Qualifikation.
Ja, dann kommt es auf das Pokalfinale, ob Leverkusen oder Frankfurt Europa League spielen darf. Gewinnt die Eintracht gegen Leipzig, spielt man in der Europa League. Für die Hessen hingegen bleibt das Trostpflaster Conference League. Okay.
Ja, genau, das ist ein bisschen abhängig vom Pokalfinale.
Ja,
Das
also
stimmt.
dann muss RB gewinnen, damit Leverkusen in der Europa League spielt.
Das hoffen wir alle nicht. Können wir
Genau.
so sagen. Dann nehme ich auch Leverkusen in der Conference League, wenn ich dafür, ich sag's jede Woche wieder, wie heißt er, Kevin Campbell, nicht aus dem DFB-Pokal Red Bull saufen sehen muss. Aber lass uns zu Union gegen Bremen kommen.
Oder eher erst Freiburg gegen Frankfurt?
Können wir auch machen. Ja, wir können, lass uns erst Freiburg gegen Frankfurt machen, weil wir einmal Frankfurt haben, die das internationale Geschäft sichern, und Freiburg, die es nicht ganz schaffen mit der Champions League. Sie hatten es aber auch nicht in der eigenen Hand, muss man dazu sagen.
Ja, gut. Ja, eben erstmal das, ne? Wenn sie gewinnen, auch wenn sie gewonnen hätten, hätte es halt nicht gereicht. Also sie hätten halt mit 7 Toren Unterschied gewinnen müssen. Dann
Schwierig.
hätten, oder 6 Toren Unterschied oder sowas. Sehr, sehr schwierig gegen eine Frankfurter Truppe. Also von daher, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, es ist jetzt nicht ausschlaggebend gewesen. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man nach so einer guten Saison in die Champions League kommt. Aber man ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr glücklich mit der Europa League und man weiß einfach, glaube ich, auch, was Freiburg in dieser Saison wieder mal geleistet hat. Das war, ist nämlich irgendwo herausragend mit den Möglichkeiten, welche sie dort haben. Und da bin ich gespannt auf die nächste Saison, ob wir sie wieder so weit oben sehen, ob sie wieder mitkämpfen können um die internationalen Plätze.
Komplett überragend. Wie gesagt, sie waren ja auch im Halbfinale im DFB-Pokal, werden am Ende Fünfter. Man muss sagen, sie geben die Champions League ein bisschen selber aus der Hand, weil sie das entscheidende Spiel gegen Union verlieren. Aber bei Union Berlin gewinnen ist sowieso eine ziemlich schwere Aufgabe. Das schaffen die wenigsten, muss man dazu sagen. Und ich finde auch persönlich irgendwie, die Europa League steht Freiburg irgendwie mehr. Ich weiß auch nicht warum. Champions League wäre irgendwie cool gewesen. Hätte ich mich für Christian Streich auch gefreut. Aber irgendwie, das passt nicht so zu Freiburg. Also dieses aufgeblasene Geld, Marketing, Glamour-Maschinerie, Champions League. So, irgendwie gefällt mir Freiburg in der Europa League besser und ich hoffe, dass sie da eine gute Rolle spielen können. Was den Run in der Bundesliga angeht, weiß ich nicht, wie es mit Dreifachbelastung am Anfang ist, und ich schätze doch bis ins neue Jahr, nächstes Jahr mit einer Doppelbelastung, weil ich glaube, dass sie weiterkommen werden in der Europa League. Und deswegen meine Early Prediction für nächstes Jahr: werden die wahrscheinlich sich so zwischen Platz 9 und 12 einpendeln in der Bundesliga.
Ja, ich bin mal gespannt. Was ich sehr, sehr interessant finde, Mark Flecken geht ja wahrscheinlich zu Brentford.
Ziemlich sicher sogar. Ja, hat der Sportdirektor auch schon im Doppelpass gesagt, dass Brentford wohl die Ausstiegsklausel aktivieren wird, weil die nur bei 13 Millionen liegt. Und dann brauchst du wieder einen neuen Keeper. Und das ist immer eine Schlüsselposition gewesen, gerade in Freiburg.
Aber da kommt jetzt der interessante Fakt. Die werden den Keeper aus der zweiten Mannschaft hochziehen.
Typischer Freiburg-Move. Also Freiburg ist einer der wenigen Vereine, wo ich mir vorstellen kann, dass das funktioniert.
Ja, ich glaube es auch. Also, du musst halt sehen, Freiburg, die zweite Mannschaft, ist in der dritten Liga Zweiter geworden. Das ist jetzt nicht so kacke. Und der Torhüter Noah Adubolu, so, der hat auch in jeglichen U-Nationalmannschaften gespielt, bin ich der Meinung.
Sehr interessant. Ansonsten habe ich wieder einen Early Call, falls es mit dem nicht klappen sollte. Christian Früchtl von Austria Wien. Stammkeeper da, kennt die Bundesliga, bei Bayern ausgebildet. Das wäre so ein typischer Freiburg-Transfer, den ich da sehen könnte, den man dann im Winter tätigen würde, um da jetzt mal weit vorwegzugreifen.
Ja, ich glaube aber einfach, dass dieser gute Herr Noah sich einfach durchsetzen wird.
Sag doch nochmal den Nachnamen, bitte.
Nein.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, was bedeutet das für Frankfurt? Weil die betreiben hinten raus so ein bisschen Schadensbegrenzung.
Ach so, ja, Frankfurt, stimmt. Ja, vor allem, wir reden die ganze Zeit über Freiburg und Europa League und super, alles toll und eine Klasse. Und die eigentliche Sensation oder den Big Point hat ja eher Frankfurt gelandet. Durch Kolumani, zwei Tore durch Kolumani, Wahnsinnsdinger. Er ist wieder fit da, vielleicht rechtzeitig zum Pokalfinale. Und dadurch, dass Frankfurt 2-1 gewonnen hat, spielen sie auf jeden
Genau,
Fall
weil Wolfsburg zeitgleich
international.
in zu Hause gegen Hertha verliert.
Genau, mindestens Conference League, vielleicht Europa League. Je nachdem. Und das ist auch nochmal eine positive Rettung der Saison.
Ja, würde ich auch so sagen, wenn man bedenkt, was da zwischenzeitlich los war, dass sie irgendwann Mitte der Rückrunde schon die Champions League verspielt hatten, weil sie waren ja zwischenzeitlich Vierter, ist es doch noch ein versöhnlicher Abschluss, dass sie zumindest das internationale Geschäft gerettet haben. Ich gönne ihnen den Pokalsieg sehr. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Frankfurt nächste Saison die Conference League relativ entgegenkommt und sie dann einen tiefen Run starten könnten.
Auch trotzdem möchte keiner oder die wenigsten Fußballfans, dass RB Leipzig den Pokal gewinnt. Und ich glaube,
Ich glaube, generell die wenigsten
ja.
Leute wollen das, weil, also unterm Strich waren es wahrscheinlich 43 Leute und 38 davon arbeiten
Ja,
da jetzt.
genau. Und ich glaube, Frankfurt hat sogar eine Chance, weil die sind ja wieder ein bisschen besser geworden. Also jetzt am 34. Spieltag gewonnen, davor drei, also unentschieden gegen Schalke, und davor haben sie 3-0 gewonnen gegen Mainz. Also die Formkurve zeigt nach oben.
Das stimmt, wobei die Formkurve von Leipzig ist in den letzten Spielen auch stark, aber das ist ein Freiburg, das ist ein Frankfurt-Spiel. So ein Pokalfinale hat immer seine eigenen Gesetze und ich finde, eigene Gesetze ändern sich nochmal ein bisschen, wenn die Eintracht drin steht. Dann ist da nochmal eine andere Dynamik drin und deswegen ist das für mich ein komplettes 50-50-Spiel und Leipzig wird versuchen, das Spiel zu machen und wenn Frankfurt clever ist, lassen sie auch ein bisschen und dann macht Kolo Muani zwei Kontertore und alles gut.
Fertig. Und ich glaube, der Europa League-Sieg aus letzter Saison ist für dieses DFB-Pokalfinale ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil sie wissen, wie es sich anfühlt, ein Finale zu gewinnen und was sie dafür tun müssen, um ein Finale zu gewinnen und wie sie es sich anfühlt. Deswegen ist, glaube ich, ist da ja, mindestens eine 50-50-Chance drin für Frankfurt.
Definitiv. Wobei, wie man ein Finale gewinnt, weiß Leipzig seit letzter Saison ja auch, muss man ganz ehrlich so sagen, weil die haben letztes Jahr eher in Unterzahl das Pokalfinale gegen Freiburg gewonnen.
Ja, ist natürlich klar, aber ich glaube, das ist eine andere Voraussetzung, weil Frankfurt hätten die gesagt, vor der letzten Saison, ey, ihr gewinnt das Euroleague-Finale, hätte jeder die Person ausgelacht. So, dass Leipzig im DFB-Pokalfinale steht, ja, ist nicht unrealistisch. Dass Frankfurt im DFB-Pokalfinale steht, ist unrealistischer. Genauso wie sie im Europa-League-Finale standen. Und viele denken, dass Leipzig das locker macht oder relativ klares Spiel wird. Und das dachte man ja auch im Finale letztes Jahr in der Euroleague.
Fandest du
Und die
gegen
Frankfurt hat
Glasgow? Also sie hatten
uns,
Glück mit dem Finalgegner, fand ich. Aber
ja,
jetzt,
hatten sie auch
ja, geh ich mit, dass Leipzig der Favorit ist. Und dass ich finde, dass diese leichte Underdog-Rolle Frankfurt ein bisschen besser steht, als leichter Favorit zu sein.
absolut, definitiv, da bin ich vollkommen bei dir.
Aber lass uns zum Spiel kommen, was wir eben kurz ausgelassen haben. Union Berlin gegen Bremen. Für Bremen ging es um nichts. Füllkrug kriegt die geteilte Torjägerkanone mit Nkunku. Haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, Bremen, die Bremer haben einen schönen Ausflug gemacht nach Berlin. Sonne war auch gut, langes Wochenende. Hey, so schön.
nimmt man mit ansonsten irgendwie typischer Spielverlauf. Union macht ein Union-Spiel. Bremen lässt sich drauf ein, spiegelt es ehrlich gesagt komplett 1:1. Und dadurch wird's umkämpft. Wenig schöner Fußball, wenig Risiko am Anfang auch. Und eigentlich wird es erst so ab der 60. Minute besser, als Union kommen musste, weil sie das Tor brauchten, weil zum gleichen Zeitpunkt Freiburg noch 1:0 geführt hat in Frankfurt. Und dann macht Rani Kedira, der Bruder von Sami, das Tor ins Glück an der Alten Försterei. Union nächstes Jahr in der Champions League.
Ja, Wahnsinn. Also die Highlights nachher, wo Union musste, da haben sie auch gut nach vorne gespielt, hatten auch Möglichkeiten und Chancen. Eigentlich eher dann so Union untypisches Spiel. Aber naja, für Union ist es ist halt ein Märchen, ne? Ist halt geil. Ich bin mal gespannt, ob sie dann auch nächstes Jahr oder nächste Saison an der Alten Försterei Champions League spielen dürfen. Das dürfen sie, glaube ich, nicht, oder?
Sie durften jetzt ja das erste Mal in Europa in der Conference League an der Alten Försterei spielen. Ich gehe aber davon aus, dass sie es in der Champions League nicht dürfen, weil da die Regularien noch mal ein bisschen anders sind. Aber
Haben sie nicht Euroleague gespielt?
stimmt, sie haben Euroleague gespielt, stimmt, sie haben das Jahr davor Conference League gespielt. Ja, Union spielt immer international und die haben jetzt im vierten Jahr am Stück sich das dritte Mal fürs internationale Geschäft Mal fürs internationale Geschäft qualifiziert. Genau, nur im ersten Jahr nicht, weil da ging es nicht. Und die haben immer in einem anderen Wettbewerb gespielt. Deswegen kann ich dir die Frage gar nicht so im Detail beantworten. Müssten wir auf uns zukommen lassen.
Ja, ich würde es mega feiern, wenn sie an der Alten Försterei Champions League spielen dürften. Stell dir mal vor, da kommt Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Man City, kommt an die Alte Försterei.
Das wäre schon komplett verrückt. Ich wüsste aber nicht, was dagegen spricht. Wahrscheinlich irgendwelche UEFA-Auflagen. Aber ganz ehrlich, ich habe schon Stadien in Minsk, in Maribor und in was weiß ich gesehen, wo ich mich seit Jahren frage, wie man da Champions League spielen kann. Also warum nicht an der Alten Försterei?
Ich glaube, also du darfst nur Sitzplätze haben.
Das war immer so, hat sich ja aber vor der Saison geändert. Weil Dortmund hat ja auch das erste Mal mit gelber Wand gespielt.
Ja, die müssen einfach in der Champions League Gruppenphase einen großen Verein kriegen, sonst wäre einfach bitter oder schade.
Werden sie aber definitiv, weil sie ja noch nie Champions League gespielt haben. Und dadurch sind sie in Setztop 4. Die werden ziemlich sicher eine sehr knackige Gruppe kriegen. Die kriegen auf jeden Fall einen Meister aus den Ländern. Also Barcelona, PSG, City. Das wird schon relativ attraktiv. Dann hast du in Top 2 Mannschaften wie Real zum Beispiel. Also wenn es ganz attraktiv von den Gegnern läuft, könntest du wirklich Inter als Champions League-Sieger bekommen. Du könntest dann noch Real dazu bekommen. Und dann hast du schon zwei absolute Blockbuster drinne. Und als dritten kriegst du dann noch aus Top 3 vielleicht Arsenal. Dann ist nicht unmöglich. Dann hast du die absolute Supergruppe. Dann holst du nichts, aber du hast die maximal attraktiven Spiele.
Ja, absolut. Das wär mega. Jetzt haben wir noch, oder nur noch in Anführungsstrichen, zwei Spiele offen, richtig?
Beiden entscheidenden Spiele und wir müssen wieder tauschen. Wir müssen mit dem BVB anfangen, weil die sind Zweiter. Du warst ja live vor Ort. Also hol uns mal ab. Wie war's in Dortmund?
Naja, also das Aufstehen gestern Morgen um 5:30 hat sich nicht so ganz gelohnt. Wir sind dann angekommen in Düsseldorf, wir haben in Düsseldorf übernachtet, weil wir jetzt nicht astronomische Preise bezahlen wollten, sind dann im Zug nach Dortmund gefahren. Die Zugfahrt war schon spannend und lustig, weil dort auch sehr, sehr viele Dortmund-Fans im Zug waren. Mainz-Fans, Bochum-Fans, Leverkusen-Fans und der Zug brechend füll
Stimmt,
war,
ja, alles auch
voll
auf einer
war.
Ecke, ja, klar.
Und
Alle zu den Spielen hin.
ja, genau, und wir sind halt in Düsseldorf quasi eingestiegen Und die sind halt alle vorher aufgestiegen, haben dann noch in Bochum gehalten, so, und dann sind dann weiter nach Dortmund. Und als wir in Dortmund ankamen, der ganze Bahnhof voll, geh uns aus dem Bahnhof raus, alles nur gelbe Leute, gelbe Trikots. Es war schon cool, da sind wir Richtung Altmark und so gelaufen. Alles brutal überfüllt. Habe ich durch Zufall noch einen Mannschaftskollegen getroffen, dann lief er mit meinem Dad so rum und dann so, ey, Lasse! Ich wusste ja gar nicht, dass du auch hier bist. So, ja, doch, doch, doch und so. Ja, war halt witzig. Haben leider in der Innenstadt keinen Platz mehr irgendwie finden können. Sind dann nach Dortmund-Hörde gefahren. Das ist so ein bisschen weiter raus, außerhalb Richtung
Okay, ja.
Phoenixsee. Haben da in der Kneipe einen guten Platz gefunden. So, und ja, es fing ja, das Spiel war ja nicht so super. Fing ja auch nicht so super
Das
an.
stimmt. Also Dortmund, von dem, ich habe nur erweiterte Highlights gesehen, weil hier aus Spanien und Rechte und etc. pp. Live konnte ich sowieso nicht gucken, weil die erste Halbzeit vom Spiel saß ich noch im Auto auf dem Weg nach Sevilla und weil ich ja im Stadion war, war ich in der zweiten Halbzeit auf dem Weg zum Stadion. Daher hatte ich immer nur Live-Ticker, aber so wie es klang, kam Dortmund relativ gut rein, ist dann vom 0-1 kalt erwischt worden und dann nahm das Drama mit dem verschossenen Elfmeter und dem 0-2 so ein bisschen seinen Lauf.
Ja, also es ist gut reingekommen, ne? Souverän reingekommen. Hatten jetzt keine große Chance oder so, aber Mainz hatte keine Spielanteile, hat nicht nach vorne gespielt, hat viel Ballbesitz, wie du halt so ein Spiel reinkommen musst. So, und dann das 0-1. Ja, es kann fallen. Darf es fallen? Natürlich nicht. Ja, da es ist schon gut gemacht und kurzes Eck. Kurze ausgeführte Ecke und so weiter. Aber Emre Can musste einfach mitlaufen, weil er kann auf dem halben Meter einfach das Tempo nicht aufnehmen. So, das darf nicht fallen. Dann der Elfmeter. Ich weiß nicht wieso. Normalerweise schießt Emre den ja immer. Und die hatten gesprochen und Emre hat es ja im Nachhinein gesagt. Der Sepp, der hat sich gut angefühlt. Also hat er den geschossen.
Man muss dazu sagen, Sebastian Haller hat vorher in seiner Profikarriere noch nie einen Elfmeter verschossen. Der hatte eine 100% Quote. Ich gebe dir aber recht, dass es ein bisschen komisch ist, dass Emre Can, der etatmäßige Elfmeterschütze ist, der auch 5 von 5 steht für Dortmund, in so einem Spiel dann mit mal nicht mehr schießt.
Ja, verstehe ich nicht. Also, da muss dann auch ein Kapitän kommen. Und sagen sie, ey, Macker, nein, verpiss dich. Vielleicht ein bisschen freundlicher und höflicher, aber das macht jetzt der Emre. Oder Emre muss auch sagen, so, ey, Sepp, pass auf, du schießt hier noch deine ein, zwei Tore, nachdem ich den Elfmeter reingeschossen habe, aber den Elfmeter, den lass mich doch bitte schießen.
Not today, my friend. Oder was hat Marcelo
Ja.
Diaz damals gesagt zu Rafael van der Vaart? Man kann jetzt so weit gehen und sagen, es ist Trainerentscheidung. So schätze ich Terzic aber als Trainer nicht ein, dass der seinen Spielern da relativ viel Vertrauen gibt und nicht von vornherein bestimmt, wer den Elfmeter schießt. Ist eine Philosophiefrage, ist aber auch wieder Rückschaufehler, weil man jetzt sagen kann, okay, warum hat das nicht vorher entschieden? Aber wenn Alain ihn macht, ist gar nichts los.
Ja, macht er noch zwei Tore danach, dann ist der Held von Dortmund so, ne? Aber der Elfmeter an sich wieder geschossen war, boah, ich bitte dich. Ich bitte dich. Also, hätte ja jeder Kreisliga-Torhüter, wenn er in die Ecke springt. War das
Ja,
halb hoch,
komplett,
nicht
komplett.
stramm geschossen, einfach nur dankbar, ne?
Das ist ein Torwart-Elfmeter. Ich weiß, also eigentlich gibt es keinen Torwart-Elfmeter, außer du prediktest den Panenka als Keeper, aber der war schon sehr easy. Muss man vielleicht sagen, zu viel Druck für den BVB. Irgendwie zwischen 200.000 und 300.000 Leute sollen in der Stadt gewesen sein. 81.000 im Stadion. Da ging die Pumpe, da waren die Nerven mal aktiv.
Vielleicht, eventuell. Und normalerweise schießt man ja in der Regel, also in 60 bis 70% der Fällen, über das Standbein. Wo du dann mehr Fläche auf den Ball kriegst und mehr Druck auf den Ball und auch kontrollierter schießen kannst.
stimmt, ja, rein technisch von der Schusshaltung sehr, ja, hat er nicht gemacht. Und Bog
Nee.
war auch nicht hinterm Ball.
Nee. Naja, wäre ja auch nicht, alles nicht so schlimm gewesen.
Wenn du nicht dann 5 Minuten später das 0-2 bekommst.
Genau. Und das ist das Schlimme. Das ist wirklich, also da kann ich mich ohne Ende drüber aufregen, wie Marius Wolf da verteidigt.
Nicht gut, nicht energisch genug. Und dann wirst du einfach von coolen Mainzern da bestraft. Und es ist irgendwie ist es am Ende, man muss ja sagen, auch typisch Dortmund, dass in so einem Moment dann solche Sachen wieder passieren.
Ja, irgendwo ja, aber also ich möchte da nochmal rein, wie Marius Wolf die Situation da verteidigt. Also gut, da entstehen zwei entscheidende Fehler. Einmal Marius Wolf, der vor ihm ist, oh, ich weiß nicht wer, irgendein Mainzer
Ich
Spieler.
meine, es ist Lee, der ihn anläuft von Mainz. Aber wie du
Nee,
sagst.
sie steht rechts von ihm. So, und er, normalerweise musst du einfach die Tiefe verteidigen. Das ist A und O. Aber was macht er? Er rückt raus auf den ballführenden Spieler und der Spieler rechts von ihm, er macht damit den Raum hinter sich frei. Also dankbarer geht es doch nicht, diese Situation zu verteidigen.
Es ist der klassische
Für, 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 für,
Kreisligafehler.
ja,
Immer
genau.
einfach auf den Ball gehen.
Ja, genau. Für den Offensivspieler sagt er, ey, danke, du gibst mir hier die Lösung. So, zack, spielt den raus. Dann, also normalerweise, Wolf muss rausschieben. Ich glaube, Süle muss rausschieben. Hummels muss auch weiter rüberschieben. Ganz logische Verteidigung. Easy, easy. Das einfachste Welt normalerweise. Machst du den in der Situation nicht. Und dann ist halt Onisivo auch direkt die Flanke, Top-Flanke. Kommt bei Onisivo an, Onisivo ist dann halt auch zwischen den Innenverteidigern komplett frei. Ja, dann darfst du den Kopfball auch mal reinmachen, ne?
Ja, vollkommen. Und das andere, wie du sagst, sind dann Folgefehler, wie in der Mathematik. Ne? Wenn dein Lösungsansatz am Anfang falsch ist, dann geht die Kette immer so weiter. Und dadurch kannst du das dann eben nicht so rüberschieben, wie du es normal, ich sag mal, 50, 60 Mal pro Spiel machst. Und dadurch entsteht dann eben die gefährliche Situation und Mainz nutzt die eben eiskalt, geht 2-0 in Führung und muss dann eigentlich, also sie haben ja zwei, drei dicke Chancen zum 3-0 sogar im Anschluss.
Ja, ich weiß auch, noch so ein, zwei Chancen, wo denkst du so, ey Leute, passt auf. Ja?
Wenn die da das 3-0 machen, ist es da schon vorbei. Dann steht zur Pause 3-0, dann gibt's nicht mal die theoretische Chance mehr.
Nee, absolut nicht. Denn es war ja auch schon beim 2-0. Ja, du hast die theoretische Chance. Du musst halt ein Tor schießen. Dann ist alles möglich. Aber das Tor kann man auch einfach irgendwo dann zu spät.
Ja, muss man sagen, in der 70. macht Guerrero den Anschlusstreffer. Dann hast du das Abseitstor mit drinne durch Moukoko, meine ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Ja, absolut, ja.
Dann läuft dir eben die Zeit davon. Dortmund macht dann komplett auf. Läuft auch immer wieder nochmal in gefährliche Mainzer Konter. Hat zweimal Glück.
Ja, du musst natürlich weiter nach vorne schieben, weiter aufmachen. Aber was mir halt noch viel gefehlt hat, ja, also was mir auch nachher in der ersten Halbzeit nach dem 2-0 und auch Anfang zweite Halbzeit gefehlt hat, du hattest einfach keine tiefen Leute und du hast nicht konsequent und klar nach vorne gespielt.
So wie ich das in den Highlights gesehen habe, ja, weil du einfach, kann ich jetzt nicht in der Tiefe beurteilen, es sah aber so aus, als hätte Dortmund einfach zu unstrukturiert gespielt und sich zu wenig auf ihre Stärken und auf ihr Spiel verlassen, sondern einfach wütend, relativ unkontrolliert angegriffen. Und man muss ehrlicherweise sagen, im Profifußball ist sowas, auch wenn Mainz jetzt keine europäische Spitzenmannschaft ist, bei Gott nicht, aber dann doch verhältnismäßig leicht zu verteidigen, wenn keine Struktur in Angriffen ist.
Ja, die haben sich halt einfach mit 10 Leuten da hinten reingestellt, und haben dann halt einfach solide verteidigt, ne? Ist natürlich auch schwer, wenn eine Mannschaft sich komplett dahinten einstellt, aber ich erwarte trotzdem von Dortmund, dass sie da bessere Lösungen finden. Und nachdem Moukoko und Duranville reinkamen, was ja auch krass ist, also dass du dein erstes
In so einem
Bundesligaspiel
Spiel,
machst, in so einem entscheidenden Spiel, das ist schon heftig. Aber ich fand, nach der Einwechslung war er mit der beste Dortmunder.
der gilt ja auch als sehr, sehr, sehr großes Talent, gefühlt der neue Jadon Sancho. Aber ich habe auch die Einwechslung gesehen im Ticker und dachte mir, boah, das ist extrem mutig. Gut, Moukoko, gestandener Bundesligaspieler, aber spielt ja schon seine dritte Saison Bundesliga. Und dann eben den 18- und den 17-Jährigen so einzuwechseln, ist ein Statement. Und wie du sagst, gerade dann das erste Bundesligaspiel unter dem Druck, unter den Umständen vor der Kulisse. Also größer geht's fast nicht.
Ja, genau, das Krasse ist ja, Reina wird ja auch eingewechselt. Wobei Reina jetzt ja in Anführungsstrichen erfahren ist.
Der ist schon
Nee,
21, der ist
der ist
Ulti beim
20.
BVB. Ah,
Ja.
echt?
Der
Der
wird
wird doch
im
dieses Jahr erst
November
21.
21. Aber
Ach,
dann
krass. Komplett krass.
der, fand ich auch nochmal Schwung reingebracht, in die ganze Geschichte. Aber es hat nachher einfach leider Gottes nicht gelangt. Und obwohl du nachher auch noch so Chancen, Halbchancen hattest, du warst immer mal gefährlich im 16er, wo du sagst, ja, okay, mit ein bisschen Spielglück geht da so ein Ball auch rein. Dann war, glaube ich, eine Szene von Reus, der Kopfball. Gut, Reus ist jetzt nicht der gefährlichste Kopfballspieler. Und Allaire hat er auch noch nicht.
Das stimmt, aber wie du sagst, mit Spielglück kann der dann auch mal
Ja,
reingehen.
absolut. Und das Tor von Niki Süle, was er hervorragend, also wirklich, muss man sagen, hervorragend macht, wie er den erstens,
Julinho mal
ja,
wieder.
also muss man schon so sagen, kommt dann einfach zu spät. Also, das ist gefühlt schon gelaufen.
Ja, das stimmt. 96. Minute, das Tor von Süle. Danach, glaube ich, noch zwei halbe Angriffe und dann war es vorbei. Lass uns mal parallel nach Köln springen, weil das, was da passiert ist, hatte ja dann doch direkte Auswirkungen auf das Ergebnis, weil selbst mit einer Niederlage war Dortmund zwischenzeitlich ja mal kurz Meister.
Ja, da war uns in der Kneipe auch kurz ganz anders. Und wir haben gesagt, was? Wie? Wo? Oder erst wissen sie Elfmeter und dann VAR, dann ja, geht los und dann war der Elfmeter drin und alle so, oh, scheiße, geil. Wir sind Meister, wir sind Meister. Alle super nervös. Und dann, naja, dann kam halt Musiala und hat das Ding beendet.
Kurz vor Schluss macht Musiala das 2-1 für die Bayern und damit das Tor dann final zur Meisterschaft. Aber man muss ja sagen, an Drama ist es nicht zu überbieten, allein aufgrund der Konstellation, dass Köln dann eben dieses Tor macht, weil Bayern die zweite Halbzeit wieder verschläft. Können wir aber gleich in der Analyse zum Bayern-Spiel noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil Bayern dann eben dieses Tor brauchte und das dann schlussendlich ja doch fällt, nimm mich mal mit in die Gefühlswelt in Dortmund, als das Tor durch Musiala gefallen ist.
Ernüchternd, irgendwo, aber die Chance, die theoretische Chance wäre ja noch da. Sehr, sehr, sehr gering, aber theoretische Chance war schon da, aber du wusstest schon, ja, okay, wird heute vielleicht doch nichts.
Jetzt wird's eng, weil du wahrscheinlich wirklich nur noch, du hattest noch 5 Minuten in Köln und du hattest noch 6, 7 Minuten in Dortmund. Man wusste es da ja noch nicht, man hat heute von den Heidenheimern gelernt, wie das gehen kann, in 9 Minuten Nachspielzeit noch 2 Tore zu machen.
Ja gut, wir haben ja nur 4 oder 5 Minuten bekommen, nicht
Sieben.
11.
Sieben. Süle macht das Tor in der
7?
96.
Echt?
Minute.
Stimmt.
Also auch relativ viel Nachspielzeit, aber eben einmal andere Umstände, dann doch noch 4 Minuten kürzer. Und so muss man dann sagen, ein komplett absurdes Meisterschaftsfinale und das verrückteste Finale seit 2001, als Schalke 4 Minuten deutscher Meister war.
Stimmt. Ja, danach war das ja immer irgendwie paar Spieltage vor Schluss klar, oder?
Ja, also wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist Bayern von den 11 Meisterschaften, die sie jetzt am Stück geholt haben, nur einmal am 34. Spieltag erst Meister geworden, sonst immer vorher. Und das war das Jahr mit Kovac, als sie das auch noch hinten raus gedreht haben, 18, 19.
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber ja, leider, 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 ja. Ja, es ist schon Kacke für Dortmund irgendwo, dass sie das am letzten Spieltag aus der Hand gegeben haben und dann in der Dramaturgie. Aber wenn du im Januar siehst und sagst, ja, du bist Sechster und hättest dann gesagt, hey, du spielst am 34. Spieltag, stehst du oben. Und wenn du dein Spiel gewinnst, dann wärst du deutscher Meister. Hätte es ja jedem für verrückt erklärt.
Erstmal, das hätte wahrscheinlich auch jeder Dortmund-Fan genommen, alleine weil du dann sicher in der Champions League bist. Und am Ende bist du absurderweise ja punktgleich mit Bayern München. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, man ist punktgleich, aber dieses Torverhältnis ist halt schlechter, ne?
Es fehlen dir am Ende nur in Anführungsstrichen 19 Tore
Ja,
zur
nur.
Meisterschaft.
Also,
In der Gesamtabrechnung, wenn man so will. Oder eben, ne, wie Edin Terzic auch richtig gesagt hat in der Pressekonferenz danach, ein Tor. Wenn du 3-2
ja.
gewinnst, bist du deutscher Meister.
Ja. Ja, absolut ein Tor, dann bist du deutscher Meister, aber das Tor fiel leider nicht. Aber ich möchte das Meisterschaftsgerede hier, können wir eigentlich auch abhaken, weil in Bayern ist ja auch, oder in München ist ja auch nach dem Schlusspfiff und die Tage danach, also davor, ist ja, sind ja auch so ein, zwei Sachen passiert.
Das stimmt. Ein kurzer Satz noch zum Spiel Köln gegen Bayern. Eigentlich waren diese 95 Minuten in Köln ein Sinnbild der Bayern-Saison. Du fängst sehr gut an. Du hast den Gegner im Griff, du machst ein Tor, du machst auch einen Absetztor, aber du führst eigentlich zur Pause 2-0 in Anführungsstrichen. Gibst dann das Spiel komplett fahrig aus der Hand. Spielst einfach nicht mehr Bayern-like, kassierst den Ausgleich und hast am Ende individuelle Klasse und ein bisschen Dusel und rettest dadurch die Meisterschaft, wenn man das in Anführungsstrichen so sagen will. Und so war auch irgendwie das Bayern-Jahr und besonders die 2 Monate unter Thomas Tuchel, seit man Julian Nagelsmann unverständlicherweise abgesägt hat. Aber wie du sagst, es schafft nur der FC Bayern, so eine Meisterschaft zu retten, ich sag bewusst nicht gewinnen, um sie dann mit Entwicklung innerhalb des Vereins komplett zu überstrahlen. Also eine Nachricht zu verbreiten, die größer ist und mehr einschlägt als die deutsche Meisterschaft.
Ja, ist natürlich die Entscheidung, die triffst du. Aber es ist immer die Frage des Zeitpunktes. So, und du kannst doch nicht vor dem wichtigsten Spiel entscheiden, ja, okay, einmal dein Vorstandschef geht und der Sportdirektor geht.
Sportvorstand.
Und
Das heißt,
du hast
er
es
lernt
ja
sich
der Mann.
Sportvorstand. Das ist ihm wichtig. Nicht Sportdirektor.
Okay. Sportvorstand und du sagst das ja auch noch der Mannschaft vor dem
Du
Spiel.
sagst es der Mannschaft vor dem Spiel. Wenn und eigentlich wäre die Aufsichtsratssitzung ja in der Woche vor dem Spiel gewesen und du sagst noch, dass du sie aus sportlichen Gründen und um eben den vollen Fokus auf die Meisterschaft zu haben, verschiebst auf nach der Saison, dass du sie um eine Woche verschiebst und hältst dich dann nicht dran und machst sie online an einem Donnerstagabend und triffst dann so eine Entscheidung.
Nee, die war ja am Freitag.
Am Freitag wurde es dann getroffen, aber die eigentliche Ausgangssitzung war online am Donnerstagabend. Und dann gab es am Freitag nochmal einen
Die war
Zipper. Ja, am
Donnerstagabend?
Donnerstagabend online, per Microsoft Teams, so wie wir das hier gerade machen, haben die da gesessen und gesagt, ohne Bratze und ohne Olli. Und dann gab es am Freitag die persönlichen Gespräche. Herbert Hainer, Uli Hoeneß und dann jeweils Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn.
Hä? War das denn, waren die Gespräche nicht schon am Donnerstag, dass sie mit den beiden getrennte Wege gehen wollten und sich einvernehmlich trennen wollten? Und Bratzo hat gesagt, ja, ist okay. Und Kahn war not so amused und wurde leicht emotional.
So wurde es von Herbert Hainer nach außen getragen. Kahn hat das ja für Twitter dementiert, aber so wird es wohl gewesen sein.
Ja, ist so leicht ausgerastet, ist ausgerastet auf Geschäftsstelle und hat die Entscheidung, wollte sie halt nicht mittragen und hat gesagt, so, nee, sehe ich nicht so. Und dann gab es noch am Freitag, bin ich der Meinung, eine außerordentliche Präsidiumsvorstandssitzung, bla, schieß mich tot. Und dann haben sie.
Aufsichtsratssitzung, ganz genau. Es gab zwei. Es gab einmal eben dieses Online-Meeting, wo das entschieden wurde. Dann wurden Salihamidzic und Kahn darüber informiert. Und weil Kahn die Entscheidung nicht akzeptiert hat, ist am Freitag, wie du richtig sagst, der Aufsichtsrat zusammengekommen und hat Oliver Kahn formal entlassen und abberufen.
Ja, genau, die haben sie also beurlaubt oder sonst was. Und deswegen durfte er auch nicht mit nach Köln.
Genau, weil er zu dem Zeitpunkt keinen Posten mehr bei Bayern München hatte, weil er eben unter den bestimmten Auflagen eben seines Amtes vom Aufsichtsrat wirklich enthoben wurde. Und mit Brazzo hat man sich einvernehmlich geeinigt, dass man sich trennt. Er hätte noch einen Vertrag bis 2026 gehabt. Er bekommt jetzt eine Abfindung, die laut Informationen von Sky zwischen 6 und 8 Millionen Euro liegen soll. Er hat aber darauf bestanden, am letzten Spieltag in Köln noch bei der Mannschaft zu sein. Und das hat man ihm auch so gewährt.
Ja, ist ja auch verständlich, dass man dann noch bei der Mannschaft sein möchte.
Finde ich auch total, total legitim. Man muss jetzt ja auch final festhalten, also wie man das jetzt aus den Medien hört, es gibt ja zwei Versionen zu Kahn. Hat Brazzo sich da ein bisschen besser verhalten, wenn man das beurteilen möchte. Also ich will auch noch mal sagen, weil wir ja uns ein bisschen in letzter Zeit auch immer über Brazzo lustig gemacht haben und ihn auch mal kritisiert haben, der ist ja im Grunde und am Ende des Tages kein schlechter Typ, eigentlich ein guter Typ, ein sympathischer Typ, der auch eine Funktion bei Bayern München verdient hat. Was mich an ihm nur immer so gestört hat, ist, dass er sich einfach von PR-Beratern und Medienprofis hat so einlullen lassen, dass er immer Aussagen getroffen hat, die man ihm nicht abgekauft hat, dass er eine Sprache verwendet hat, die nicht zu ihm passt und dass er dadurch sehr unauthentisch wirkte und dadurch auch in manchen Situationen weniger souverän. Und wenn du dann Entscheidungen triffst, wie er sie getroffen hat, gibt das Ganze einfach einen sehr unglücklichen Gesamteindruck.
Ja, das auch irgendwo, was, glaube ich, beiden das Genick gebrochen hat, die Entscheidung mit Nagelsmann, und dass halt danach die Ziele nicht, ja, erreicht werden konnten, so.
Komplett.
Und
Komplett. Ja,
was
das war die
bei
Genickbruchentscheidung.
Kahn auch, glaube ich, noch ein sehr ausschlaggebender Faktor gewesen ist, dass die Stimmung auf der Geschäftsstelle auch eher eisig gewesen ist. Nachdem er da CEO geworden ist, hat man gemunkelt, oder ich habe es heute im Radio gehört, was ich mir unter Umständen auch vorstellen kann, wo ich glaube, wenn mal irgendwas nicht nach der Nase von Olli kommt und irgendwas nicht zu seinen Wünschen zufriedengestellt wurde, wurde er auch mal leicht emotional und hat bestimmt mal die eine oder andere Person auf der Geschäftsstelle zusammengefaltet.
Man kann ihm aus seiner Profizeit ja eine gewisse Impulsivität nicht absprechen. Und wie du richtig sagst, die Gerüchte bzw. die Nachrichten gab es ja schon letztes Jahr, dass sich da der allgemeine Ton ein bisschen zum Negativen verändert hat und dass das viel negativ aufgestoßen ist in der Geschäftsstelle.
Ja, und das hatte auch Lothar Matthäus ich weiß nicht wann, aber Ende März, Anfang April im Heimspiel bei Sky, Topspiel am Mikrofon zu Olli gesagt. Fand Olli ja damals auch nicht so gut und hat auch gesagt so, nee, das stimmt nicht.
Das und dann hat es ja da zwischen den beiden ein bisschen gekracht. Und generell die Außendarstellung von Oliver Kahn war jetzt nicht wirklich souverän. Und man muss ja am Ende auch sagen, er war in entscheidenden Momenten ja auch nicht wirklich präsent. So. Man kann jetzt sagen, das ist auch clever und man wird es bei Dresden auch nicht erleben. Aber so ein bisschen hat man Kahn, da hat er die Führungsstärke gefehlt. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und wenn du dann einen nicht ganz so starken Sportvorstand hast wie Salihamidzic, dann sieht das am Ende des Tages dann so dilettantisch aus, wie es das letzte halbe Jahr bei Bayern aussah. Und dann muss man richtigerweise Konsequenzen ziehen. Über die Art und Weise der Kommunikation kann man sich extrem streiten.
Das hätte man auch einfach Dienstag machen können. So, hättest du schön gefeiert, alles super schön. So, dann sagst du halt Dienstag, so Leute, 442 ein Feedback-Gespräch. Feedback ist, ihr habt demnächst keinen Job mehr.
So ungefähr, auch wenn man es vorher entscheidet, geht es dann ja um die Kommunikation. Du kannst es ja auch Donnerstag und Freitag entscheiden, theoretisch, was ich auch nicht gemacht hätte. Gerade, ne, Thema Aufsichtsratssitzung hatten wir schon. Aber dann das mit dem Abpfiff zu kommunizieren und dann Thomas Müller stellt sich ans Mikrofon und sagt, wie? Die haben das gerade bekannt gegeben, die Meldung kam vor einer Minute raus. In dem Wissen, dass er es eben schon wusste, aber nicht, wann es an die Medien geht. Ich kann mir nur vorstellen, also es gibt ja unfassbar viel Kritik dazu von Bayern-Fans, die auch in gewisser Weise zu Recht ist und man jetzt dem Verein noch mehr dieses mir ist ein mir und das familiäre abspricht, wo Kahn und Salihamidzic ja ein bisschen dran schuld waren, dass sich das so entwickelt hat. Das wird ein relativ gezielter Move von Herbert Hainer und Uli Hoeneß gewesen sein, einfach um Kahn eins auszuwischen. Ganz direkt.
Wie meinst du, gezielte Move von Heiner und Hönes?
Die Exklusivmeldung hatte der Kicker. Wann hatte der Kicker das letzte Mal eine Exklusivmeldung? Die Exklusivmeldung heutzutage über Bayern München in Deutschland haben Florian Plettenberg und Fabrizio Romano. Und die hatte der Kicker.
Gut, ich glaube, Fabrizio Romano klaut sie immer von dem Kettenberg, weil Romano er so gute Copycat ist. Aber normalerweise gibt der Maulwurf die Information immer an die Bild weiter.
An die Bild oder eben an Florian Plettenberg. Ja, die koppeln sich, glaube ich, beide gegenseitig. Thema haben wir schon oft angeschnitten. Ich bin kein Fan von beiden. Ich bin auch kein Fan von deren Informationskultur, weil die dem Fußball mehr schaden, als sie, glaube ich, selber sich denken. Aber anderes Thema für einen späteren Zeitpunkt. Das wird so gewesen sein, dass Uli Hoeneß beim Kicker angerufen hat, gefühlt, und denen gesagt hat, hey, wir schmeißen Brazzo und Olli raus. Ihr kriegt das exklusiv. Ihr dürft das in dem Moment, wo Abpfiff in Köln ist, veröffentlichen. Und habt dann eben eure Schlagzeile. Und das machen wir, weil der Olli sich auf der Geschäftsstelle benommen hat und unter aller Sau. Beziehungsweise, ne, muss man ja ein bisschen aufpassen, hypothetisch unter aller Sau benommen hat. Und deswegen wischen wir dem jetzt nochmal eins aus. So. Das war ein persönlicher Move.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Doch, doch.
Und Brazzo musste dann eben mitleiden. Ich bin mir auch sicher, dass das Hoeneß sehr, sehr schwer gefallen ist, Brazzo zu entlassen. Beziehungsweise im Aufsichtsrat so die Abstimmung durchführen zu lassen, beziehungsweise das so zu diskutieren, dass auch Salihamidzic mitgeht, weil der eben der Zögling von Uli Hoeneß war.
Ja gut, aber irgendwo die Fehler, die gemacht wurden, da kannst du nicht beide Augen zudrücken und sagen, so dass nichts passiert. Was natürlich auch ein starker Move gewesen wäre, zu sagen, ja okay, ey, war scheiße, du hast vorher gute Arbeit geleistet, wir glauben trotzdem an dich, aber dafür war die Entscheidung einfach, die hat viel zu viel Impact auf das Auf die Mannschaft, aufs Vereinsleben, auf alles.
Definitiv, und so ist es am Ende ja auch kommuniziert worden. Und der Abgang von Salihamidzic war ja deutlich, deutlich harmonischer als von Kahn. Salihamidzic ist ja auch in der offiziellen Pressemitteilung, die Bayern München dann rausgegeben hat, zitiert worden. Er durfte bei der Mannschaft sein, er durfte mitfeiern. Er hat noch eine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben und gesagt, okay, er wäre den Weg gerne weitergegangen. Man muss es jetzt aber so nehmen. Ihm hat eben auch diese Nagelsmann-Entscheidung das Knick gebrochen, der nicht hundertprozentig gute Kader. Und dann ist es eben bei Bayern so. Und Kahn wird ja nicht mal mehr zitiert in der Pressemitteilung. Also da ging es wirklich nur darum, Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstand, beziehungsweise nicht mehr CEO der FC Bayern München AG und fertig. So,
Ja.
Dresden ist der Nachfolger, basta.
Wo du den neuen Namen Dresden sagst, was sagst du zu den beiden Nachfolgern?
Es gibt ja aktuell nur einen, der offiziell ist. Das ist Dresden als neuer CEO. Der hätte ja normalerweise Bayern München zum 1.7. verlassen, nach 10 Jahren, bevor er Finanzvorstand. Ist damit ein reiner BWLer, hat nicht viel mit Fußball am Hut. Er könnte auch ein Wirtschaftsunternehmen führen, was am Ende des Tages Bayern München ja auch irgendwo ist. Ich denke, das ist ein Übergangs-CEO für 2, 3, 4 Jahre. Wahrscheinlich wird er, also er hat jetzt einen Zweijahresvertrag, der gehe ich von aus einmal verlängert werden, dann wird man einen neuen installieren, was auch in seinem Sinne sein wird. Aber mit Dresden als CEO wird bei Bayern München Ruhe einkehren und ich bin davon überzeugt, dass es auch ein bisschen mehr zum Mir ist ein Mir geht. Wer neuer Sportvorstand wird, schauen wir mal. Das soll ja noch bekannt gegeben werden, beziehungsweise die Position soll noch nachbesetzt werden.
Ist das nicht Kalle geworden?
Karl-Heinz Rummenigge gibt es Überlegungen, dass er wieder auf Wunsch von Herbert Hainer und Uli Hoeneß in den Aufsichtsrat von Bayern München zurückkehren wird, weil da saß ja aktuell nur Uli Hoeneß drin und Karl-Heinz Rummenigge hatte offiziell kein Amt mehr bei Bayern. Er soll aber zurückkehren, um eben das Aufsichtsrat-Bindeglied in Transferfragen zu sein. Das soll seine neue Funktion werden.
Verrückt.
Wenn es eben darum geht, Geld freizugeben für bestimmte Spieler, die der Sportvorstand mit Marco Neppe, der Stand jetzt als technischer Direktor noch im Amt ist, scoutet, aussucht, verpflichten möchte. Aber wer am Ende Sportvorstand wird, ist noch offen. Da wurde ja kurz der Name Max Eberl gehandelt, ist aber unrealistisch, meiner Meinung nach.
Was hältst du davon, dass du eine Einjahresübergangslösung hast
Aktuell gar nichts.
und danach vielleicht den Philipp holst?
Weil du sagst, okay, der macht noch seine EM und steigt dann ein. Ich kann mir Philipp Lahm eher als CEO vorstellen, als Sportvorstand, weil er doch dann eher der wirtschafts- und zahlendenkende Mensch ist. Das wäre für mich eine Wahl als Dresden-Nachfolger. Vielleicht hat man das auch jetzt schon so in Planung. Am Sportvorstand habe ich zwei Wild Guesses, die in Frage kommen würden. Eins würde ich mir wünschen, wird aber nicht so kommen. Und das andere wäre für die Person der klassische Opportunisten-Move, den er schon öfter in seinem Leben gemacht hat.
Und welche Personen wären das?
Das eine ist der aktuelle Berater von Borussia Dortmund, Matthias Sammer, der schon mal
Oh nee.
Sportvorstand bei Bayern München war. Und der immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist und damals ja aus privaten und also ne, aus freiwilligen Stücken den Posten abgegeben hat. Der kennt das Umfeld, der kennt den Verein, der war extrem erfolgreich und extrem geschätzt bei Bayern München. Den könnte ich mir vorstellen als Außenseiter. Und das andere ist Maria Ganovskaya. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Die ehemalige Sportvorstand von Chelsea London.
Oh, das wäre wild.
Das
Das
wäre
wäre
sehr,
sehr,
sehr
sehr
wild.
wild.
Es wäre aber auch die absolute 1A-Premium-Lösung, die ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen kann, weil ich nenne sie jetzt einfach mal Maria. Wir kennen uns gut. Ich bin seit über 20 Jahren Chelsea-Fan und ich kann ihren Nachnamen leider nicht aussprechen. ja eigentlich eine Mitarbeiterin von Roman Abramowitsch war und in dieses Fußballgame über 20 Jahre reingewachsen ist, aber inzwischen über eine unfassbare Expertise und ein Netzwerk verfügt. Ich mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen kann, dass die für einen anderen Verein als Sportvorstand agiert, weil sie eben so sehr mit Roman Abramowitsch verbandelt ist, beruflich, dass sie, glaube ich, nicht mehr aktiv bei einem anderen Verein in den Fußball zurückkehren wird und eher vielleicht eine eigene Firma im Bereich Spielerberatung,
Ja.
Spielerscouting etc. pp. Ne, als Berater für Fußballvereine auftreten wird. Das kann ich mir eher vorstellen, anstatt dass sie so ein Amt annimmt. Aber das wäre die absolut beste Lösung.
Ja, absolut. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das wäre echt Premium, weil sie international sehr gut vernetzt ist und auch bei Chelsea einen sehr, sehr guten Job geleistet hat. Apropos Lösung. Ich erwarte von dir jetzt auch fünf Lösungen
Haben wir
zu
noch
einem
interaktiven Teil?
kleinen, ja, eine kleine Überraschung. Und es ist, da ja hat der Club aus dem Süden Meister geworden ist, es ist ein Bayern-Special.
Das ist natürlich Druck. Also gewinnen kann ich da ja eigentlich nichts. Muss ich liefern?
Nee, da musst du liefern, da musst du abliefern. Zur ersten Frage, also das müsstest du eigentlich auf Anhieb wissen.
Schieß mal los.
Die beste Saison vom FC Bayern München. Wann ist die gewesen? Mit welchem Trainer? Wie viele Punkte wurden geholt?
2012, 2013, 91, Jupp Heynckes.
Das ist korrekt.
Puh.
Ein leichter Einstieg.
Ja, stimmt.
Bayern ist ja jetzt zum 11. Mal Meister geworden.
In Folge. Zum insgesamt
In Folge.
33. Mal.
Genau. Wie viele Doublesiege konnte Bayern feiern? Meisterschaft und Pokal.
Das ist eine extrem gute Frage. Also es gibt 20 Pokalsiege. Für Bayern, der letzte ist auch schon ein bisschen her. Der war 2020, als man das Triple gewonnen hat. Du merkst, ich lenke ab, weil ich gerade im Kopf die Doubles zusammenzähle.
Ja, ich merke das schon.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, nachdem man ja 2013 auch das Triple gewonnen hat und somit einer von zwei Vereinen ist, die zweimal das Triple gewonnen haben, hat man auch 14 Doublesiege?
Bist du sicher, möchtest du die Antwort einloggen?
Wenn du das so sagst, hab ich recht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich sag aber 14. Das ist meine finale Antwort.
Das ist leider falsch.
Verdammt, aber das ist auch schwer. Sind es mehr oder weniger?
Weniger, 12.
Fuck. Ja, war ich dicht dran. Wusstest du, Fun Fact, der einzige Trainer, der in der Bundesliga-Geschichte das Double verteidigt hat, ist Felix Magath mit Bayern München.
Toll. Super.
Felix!
Wupp, wupp.
Dritte
Dritte
Frage.
Frage. In welcher Saison kassierte der FC Bayern München die wenigsten Gegentore? Und wie viele waren es?
Ich meine, es waren 18. Es muss, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, die erste oder zweite Guardiola-Saison. Es ist die zweite Guardiola-Saison. Da hatte man nach 16 Spielen nämlich erst zwei Gegentore, hat dann in Mainz zwei kassiert und hatte nach der Hinrunde vier und am Ende meine ich 18.
Welche Saison ist das gewesen?
14, 15.
Beides falsch.
Es ist
Du
13,
musst.
14 und es waren 17.
Es war 15, 16 und es waren 17.
Es war die letzte Guardiola-Saison. Krass. Ja. Dann waren 17.
Bleiben wir beim Thema Tore. In welcher Saison hat Bayern die meisten Tore geschossen? Und wie viele waren es?
101 sind es? Das weiß ich.
Das korrekt?
Es ist in den 70ern. Jetzt.
Das auch korrekt?
71-72, das Jahr bevor sie den Three-Pad im Europapokal der Landesmeister angetreten haben.
Das ist auch korrekt.
Gott sei Dank, Gott sei Dank. Im Mittelteil wurde es kurz schwach. Jetzt muss ich mich ein bisschen retten hier.
Ja, und jetzt die Abschlussfrage.
Frage 5. Was da, jetzt kommt der Kracher zum Abschluss.
Ich weiß nicht, aber Schallmauer 1000. Den historischen 1000. Sieg in der Bundesliga bejubelte der FC Bayern im Oktober welchen Jahres? Mit welchem Ergebnis gegen welchen Gegner?
Ach du Scheiße. War das nicht diese Saison?
Nee.
Ist auch schon.
Laut der FC Bayern München Seite nicht.
Scheiße, du willst ja das Jahr haben, sonst hätte ich gesagt, sag mir mal das Jahr. Der tausendste. Oh nee, das muss ja schon länger her sein. Die Bundesliga-Saison hat 34 Spieltage. Bayern gewinnt im Schnitt so 200. 25 Spiele pro Saison,
Das ist schon mal korrekt.
in 10 Jahren 250, dann bist du ja nach 40 Jahren da. Dann muss das
Nee.
irgendwann in den
Also,
2000ern gewesen sein.
ist in den
Ende der
2010ern gewesen?
2000er. Ich
Ja,
sag mal
ja,
2008.
ja. Ich dachte mit den 2000ern, dann dachte ich in Jahrtausend,
Ach,
2000.
erst. Okay,
Aber
krass.
was war dein
Ja.
Guess?
Oh Gott, war das mit Pep?
Pep war auch noch Trainer. Das Jahr hatten wir schon, die Saison.
Weiß nicht, 2013, 2014 mit Pep. 15, 16?
Korrekt.
Boah, relativ spät. Ich hätte den denn doch so 5 bis 7 Jahre früher verortet, den tausendsten Sieg. Boah, dann jetzt Gegner und Ergebnis?
Ja.
Ist geraten. Freiburg 3-1.
Es war Köln mit 4-0.
Scheiße, hätte man, wenn man. Wenn man logisch drüber nachdenkt und sich denkt, wie unsere Folgen aufgebaut sind und Bayern gegen Köln gespielt hat, hätte man sich das auch denken können, dass das so ein bisschen der Aufhänger ist und am Ende die Lösung Bayern gegen Köln ist.
Tja.
Okay, 2,5 Punkte aus 5. Durchschnittliche Leistung. Sagen wir mal so, ich bin auf Bewährung, aber ich darf meinen Posten im Podcast-Team von Doppel8 zumindest für diese Woche noch behalten.
Ja, absolut. Und dass man dann auch also pro Frage immer drei Sachen haben wollte, ist schon nicht einfach.
Das stimmt. Ich habe mich solide geschlagen, aber ich wäre gern einen Ticken besser gewesen. Bin ich ehrlich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Der innere Monk flippt geradeaus.
Ja, wirklich. Wirklich, wirklich. Weil es auch teilweise diese 17 und 18 Tore, ich wusste, dass eins von beiden ist. So, aber die logische Eselsbrücke dahin ist da einfach, wie viele Spiele hat eine Runde in der Bundesliga? Hinrunde, Rückrunde, jeweils 17 Spiele, so viel Gegentore Bayern gekriegt, weil der Gegentorschnitt war 0,5. So,
Ja.
zum Beispiel.
Ja, kommen wir zum Ende der Folge. Wir wollen noch kurz den Content der nächsten Wochen raushauen, was wir so geplant haben. Willst du da noch ein paar Worte zu verlauten zu dem Content der nächsten Wochen?
Ja, ich mache mir kurz mal parallel meinen Kalender auf, damit ich das jetzt richtig wiedergebe. Wir haben heute Dienstag, den 30. Mai, reguläre Folge. Dann wird es morgen schon die nächste Folge geben, ein Relegations-Special. Dann gibt es am 6.6. den Rückblick auf die Bundesliga-Saison und unsere Season Awards. Dann gibt es wieder eine Woche mit Doppelfolge. Am 8.6. gibt es einen Special zum Champions League Finale am 10.6. Und dann wird es am 12. oder 13.6. einen Recap zum Champions League Finale geben. Soweit aktuell der Plan. Und dann haben wir, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen, am 20.6. einen Transferausblick. Wie wird sich das international auf dem Transfermarkt darstellen? Und dann gehen wir in die Community-Themen. Hab ich das soweit richtig im Kopf?
Ja, dann reden wir über Beşiktaş, das habe ich gehört.
Dann reden wir über Beşiktaş Istanbul. Das war der Wunsch aus der Community. Ja, wir würden uns aber, wenn wir gerade schon dabei sind, noch über Vorschläge an Themen freuen, weil so wie wir es ausgerechnet haben, haben wir mindestens 3 Folgen, wo wir gerne was machen würden, was euch interessiert.
Ja, haut raus. Umfrage bei Insta kommt. Wir nehmen auch die wildesten Themen an. Wie beschickt das?
Ja, wenn das die Themen sind, die sich die Community wünscht, dann machen wir das super gerne.
Absolut. Und in dem Sinne würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Immer gerne bei Spotify, nachdem ihr die aktuelle Folge gehört habt, eine Bewertung dalassen. Und dann wäre es schon von meiner Seite aus gewesen.
Ganz genau, ich habe noch einen Punkt zu TikTok und Instagram. Da kommt die Tage von meinem Sevilla-Ausflug, Sevilla gegen Real Madrid, ein kleines Reel. Also fleißig anschauen, liken, Doppel-8 auf Auswärtsfahrt in Sevilla. Das wird gut.
Also ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist das Reel auch schon draußen.
Absoluter Traum.
Ja. Also, reingehauen.
Ciao, ciao.